Ja, das ist wunderbar, dass Gott in unser Leben eingreift und ich denke, die Christine hat das auch deswegen so aufgezeichnet, um auch andere zu ermutigen, mit dem, was an Problemen da ist, Krankheit, aber auch andere Probleme, Gott zu suchen, das Gebet zu suchen. Hier in der Gemeinde gibt es jeden Sonntag die Möglichkeit, auch heute noch, auch noch nach dem Gottesdienst. Wer über das Internet zuschaut, hat auch die Chance, einfach ein Gebetsanliegen da uns zu übermitteln. Und es gibt Leute, die das ganz ernsthaft hier in das Gebet vor Gott bringen. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Es ist großartig, dass Gott auch heute noch erlebbar und erfahrbar ist, auch in den ganz praktischen Fragen unseres Lebens. Ich freue mich, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, auf das Wort Gottes zu hören. Ich weiß, es ist sehr warm. Es ist auch Muttertag, also ihr müsst alle ja noch Verschiedenes vielleicht heute erledigen. Deswegen gucken wir mal, dass es vielleicht zeitlich nicht zu sehr aus dem Ruder läuft, aber ein bisschen Zeit wollen wir uns nehmen, um mit diesem Thema weiterzumachen, das sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Es steht geschrieben. Heute ist Muttertag. Donnerstag war Christi Himmelfahrt, haben vielleicht manche von euch auch gefeiert. Hier in Langenfeld gab es einen wunderschönen Open-Air-Gottesdienst aus diesem Anlass an der Wasserburg in Haus Graven mit vielen, vielen Christen, die da zusammengekommen sind. Manchmal sagt man da ja auch Vatertag zu. Das habe ich jetzt nicht gefeiert. Wir haben gerade festgestellt, meine Tochter und ich habe auch keine Vatertagsgeschenke bekommen, aber wir haben den Tag trotzdem genutzt. Es war ja ein schöner Tag und wir haben mit der Familie auch nochmal zusammen mit den Nachbarn einen Ausflug gemacht nach Xanten. Xanten, das ist oben am Niederrhein, wunderschön gelegen, und in Xanten gibt es eine alte Römerstadt, die da mal gestanden hat. Da haben die Römer mal eine richtig fette Stadt aufgebaut, als sie das alles hier besetzt hatten. Ihr wisst ja, dass die Römer im Grunde genommen den Rhein rauf auf der linken Seite sehr weit gekommen sind und das Rheinland dann irgendwie auch mit ihrer Zivilisation beglückt haben. Deswegen sind wir ja hier im Rheinland auch zivilisiert. Ihr wisst auch, bis Westfalen sind die nicht gekommen, weil da der Varus, der hat die da alle wieder rausgeschmissen. Große Niederlage für die Römer. Manche sagen, man merkt das noch bis heute. Also hier im Rheinland waren sie. Und es ist schon beeindruckend, das war ja damals wirklich das finsterste Barbarenland, was für eine Stadt, die sich da oben in Xanten hingestellt haben. Die ist natürlich heute dem Erdboden gleichgemacht, weil man das auch lange Zeit einfach als Steinbruch benutzt hat. Aber man kann das ganze Gelände noch sehen, da ist auch nichts anderes entstanden. Und die haben da schon ein Gefühl gehabt, auch für römische Lebensart. Und deswegen gibt es da nicht nur Häuser, sondern auch Tempel. Dann gibt es auch zwei Amphitheater, damit man Auswahl hatte, ne? Also Saal A, Saal B. Und dann gibt es auch eine große Therme. Die ist die eigentliche Sensation, also ein riesiges Schwimmbad, dass man sich da hingesetzt hat, um einfach, wenn man schon so weit von Rom weg sein musste, ein bisschen was von dem Luxus zu genießen. Und diese Grundfesten dieser Therme kann man auch bis heute noch da sehen und besichtigen, das ist also alles freigelegt. Und was so mit am beeindruckendsten ist, ist, dass man sehen kann, die hatten da Fliesen auf dem Boden, so ganz schöne gemusterte Fliesen, die sind natürlich alle weg, aber man kann die Eindrücke dieser Fliesen noch sehen im Boden. Also man kann dieses Bodenmuster noch erkennen. Und dann gibt es eine Stelle, da kann man sehen im Estrich noch Fußabdrücke von den Leuten, die das damals im Jahr, weiß ich nicht, 100 nach Christus aufgebaut haben. Man sieht so den Fußabdruck des Arbeiters, der hatte so Größe 38 ungefähr, der das da aufgebaut hat. Das ist so, wenn man da steht, hat man schon so ein Gefühl, so der Fußabdruck der Geschichte, der einen da anguckt. Und darüber möchte ich heute auch mit euch reden, mit diesen Abdrücken, die Gott hinterlassen hat, mit dem, was Gott selbst mal in Stein gemeißelt hat für uns. Und ich möchte mit euch darüber reden, was das auch bedeutet für das Wort Gottes und für die Entstehung des Wortes Gottes. Denn darüber reden wir ja in dieser Reihe. Ihr habt schon eine Menge Predigten dazu gehört. Wahrscheinlich auch viel von der ganzen Theorie. Wie ist das Wort Gottes aufgebaut? Wie ist es zu verstehen? Das will ich heute gar nicht alles wiederholen, sondern ich möchte einfach mal so ein praktisches Beispiel rausgreifen mit euch, wo man mal so erleben kann, wie ist das mit der Bibel gewesen? Und wir machen es heute so, wir gehen an den Punkt, wo alles angefangen hat. Als es noch gar nichts gab und es dann tatsächlich angefangen hat. Ich glaube, viel weiter werden wir auch heute nicht kommen, denn wie gesagt, wir wollen ja an diesem schönen Tag es jetzt auch nicht übertreiben. Und ihr wisst, dass ganz am Anfang der Bibel zwei steinerne Tafeln stehen. Damit fing alles an. Also es wurde nicht zuerst auf Papier oder Papyrus geschrieben, sondern das erste, von dem wir wissen, dass es entstanden ist, waren zwei steinerne Tafeln. Und auf diese steinernen Tafel wurden die 10 Gebote geschrieben. Das geschah alles in der Wüste Sinai, an diesem Berg, an dem sich das Volk Gottes nach dem Auszug aus Ägypten versammelt hatte. Gott hat da auch zu ihnen gesprochen, aber es blieb nicht beim Sprechen, es wurde auch geschrieben, zum allerersten Mal. Und das möchte ich euch gerne in ein paar Auszügen vorlesen. Wenn ihr mitlesen wollt, müsst ihr jetzt ein bisschen springen, weil ich mich in dieser langen Geschichte jetzt nur für diese beiden Steintafeln interessiere, denn das war in der Tat der Anfang der Bibel. Da steht in 2. Mose 24, Vers 12, und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir hinauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafel, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um das Volk zu unterweisen. Und dann heißt es ein paar Kapitel später, als Gott auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, also Mose war ja ganz lange da oben, und Gott hat ihm ganz viel gesagt, und ganz am Ende, als er mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Und Mose wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, Tafeln beschrieben auf ihren beiden Seiten, vorne und hinten waren sie beschrieben. Diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift auf den Tafeln eingegraben. Ein Hammer, wenn man das in der Hand hat. 2. Mose 32, Vers 19. Und es geschah, als Mose sich dem Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah. Jetzt kommt Mose von diesem Berg herunter. Und während er 6 Wochen da oben die Gegenwart Gottes genossen hat, hatte man sich unten die Sache mit der Religion einfach nochmal grundsätzlich neu überlegt und sich gesagt, es ist doch vielleicht ganz schön, wir haben auch sowas zum Anfassen, zum Angucken, wo man auch mit feiern kann. Und sie haben da unten dieses goldene Kalb gemacht. Ein Riesenabfall von Gott. Und Mose kommt jetzt also mit diesen Tafeln runter und er sieht das jetzt, dieses goldene Kalb und die Reigentänze, die darum stattfinden. Da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Jetzt ist natürlich eine Riesenkrise ausgebrochen. Dass die Tafeln kaputt sind, ist das kleinste Problem gewesen. Das hat niemanden so wirklich beschäftigt scheinbar. Aber vieles andere war natürlich zu klären und wieder in Ordnung zu bringen. Und 2 Kapitel später ist das geschehen und Mose soll nochmal auf den Berg kommen. Darauf sprach der Herr zu Mose, haue dir 2 steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Also gemerkt hat er sich irgendwie schon, wer die kaputt gemacht hat. So hieb er denn 2 steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die 2 steinerne Tafeln in seine Hand. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Soweit die Geschichte dieser beiden Tafeln. Die erste Variante und die zweite Variante, diese beiden Tafeln werden dann später in die Bundeslade gelegt und sind das Kernstück dessen, was das Heiligtum für das Volk Israel ausgemacht hat. Aber das ist ihre Geschichte. Und das ist auch natürlich die Geschichte dieser 10 Worte, wie es hier heißt, die auf diesen Tafeln standen. der 10 Gebote. Das Volk Israel hatte sie gehört, aber Gott gibt sie ihnen auch schriftlich, die 10 Worte. Und diese 10 Gebote sind ja bis heute allgemein bekannt und sie beschreiben bis heute, wie menschliches Leben auf dieser Erde so funktionieren kann, dass man dabei glücklich ist. Die sind ja damals auch nicht so formuliert gewesen im Hebräischen, wie wir das kennen, du sollst nicht dies, du sollst nicht das, sondern diese Formulierung war mehr anders, die war mehr, du wirst nicht lügen, du wirst nicht stehlen. Gott sieht so sein Volk vor sich und sagt sich, so werdet ihr sein, so werdet ihr leben. Und ihr wisst, diese 10 Gebote haben einen ersten Teil, in dem geht es um die Beziehung zu Gott und einen zweiten Teil, in dem geht es um die Beziehung der Menschen untereinander. Damit ihr nochmal dabei seid und wach werdet. Ich habe das auch versucht und wir versuchen das gerade mal miteinander hinzubekommen mit diesen 10 Geboten. Ich habe allerdings einen Spickzettel. Die 10 Gebote. Wer weiß denn das erste Gebot? Ich wiederhole das. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich genüge dir. Du musst nichts anderes suchen, was dich nur unglücklich macht. 2. Gebot. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Gott ist nicht mein Joker für schwierige Lagen, wenn ich mich aus der Affäre ziehen muss. Richtig, es war allerdings, so wie ich es gelesen habe, das 3. Dazwischen gibt es noch 1. Du sollst dir kein Bildnis machen. Der unsichtbare Gott, den ich nicht festnageln kann auf ein bestimmtes Bild. Und noch 1/4 aus diesem ersten Teil, wo es um die Beziehung zu Gott geht. Du sollst den Feiertag heiligen. Du brauchst in deinem Leben Zeiten, in denen du dich ganz auf das konzentrieren kannst, was für dich wichtig ist. Und das ist die Beziehung zu Gott, die Beziehung nach oben. 4 gigantische Gebote. Man kann das auch irgendwie anders zählen. Wir machen es jetzt aber mal so. Und jetzt kommen 6 Gebote, die so auf der horizontalen Ebene liegen. Und da bin ich mal gespannt. Das Erste, was jetzt kommt, ist natürlich heute ganz einfach. Das musst du etwas lauter sagen. Du sollst nicht töten, das ist das 6., richtig, genau. Das ist immer wichtig, heute auch. Aber davor kommt noch 1, was zum heutigen Tag so besonders gut passt. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist Vatertag und Muttertag in einem dieses Gebot. Das 1. Gebot mit Verheißung. Jesus greift es auch nochmal auf, damit du lange lebst und es dir gut geht. Vater und Mutter ehren, nicht töten. Jetzt geht's weiter. Was noch nicht? Nicht Ehe brechen. Nicht stehlen. So, jetzt kann das aber nicht alles die Kezia sagen. Jetzt sind noch 2 Sachen übrig. Den Nächsten liebe dich selbst, liegt in dem ganzen Ding hier drin, ist aber kein explizites Gebot, aber das ist so, wie Jesus alles in einem Wort zusammenfasst. Kezia, ich nehme dich nicht mehr dran, aber hinter dir? Ja, liebe deinen Nachbarn. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Manchmal sagt man das auch kurz, du sollst nicht lügen, aber so ist es, wie der Thomas es gesagt hat, richtig. Und jetzt haben wir noch 1 Sache, das hat auch mit dem Nachbarn zu tun, mit Liebe deinen Nachbarn, das kann man noch etwas anders ausdrücken. Du sollst nicht begehren, das, was deinem Nachbarn gehört. Okay, also nochmal zum Rekapitulieren, Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis ablegen. Und nicht das Begehren, was dich nicht glücklich, sondern nur noch unglücklicher machen wird, wenn du versuchst, daran zu kommen. Ihr wisst, Jesus hat diese 10 Gebote ganz wichtig genommen und er hat sie in der Bergpredigt aufgegriffen und uns gezeigt, welche Tiefe und welche Dimension für unser Leben darin liegt. Und so sind diese 10 Gebote eigentlich bis heute ein ganz tiefer Schlüssel für ein glückliches Leben. Und deswegen sind sie auch im Grunde der Gegenstand der Sehnsucht. Ich glaube, im Grunde möchte jeder Mensch so leben. Und wie oft sind wir verzweifelt darüber, dass es uns nicht gelingt, so zu leben. Und das wird hier in Stein gegraben, die 10 Worte. Vielleicht war jedes Gebot tatsächlich ein Wort in der damaligen Sprache. Das ist ja auch kulturhistorisch ganz, ganz interessant. Die Geschichte Gottes mit den Menschen lief ja schon eine Weile. Also ihr wisst das, Garten Eden, Sintflut, Turmbau zu Babel, alles Geschichten, Urgeschichte bezieht sich auf die gesamte Menschheit. Eine Geschichte des Niedergangs, des Abfalls von Gott. Es gibt keine geschriebene Botschaft Gottes in diesen ersten 11 Kapiteln. Dann geht es los mit einer Familie, der Familie von Abraham, Isaak und Jakob, die 12 Söhne Jakobs. Gott fängt neu an mit einer einzelnen Familie, die zu einem Volk werden soll. Auch hier, ihr dürft mich aber nachher gerne korrigieren, kein geschriebenes Wort Gottes, das die Leute damals hatten. Gott sprach auf andere Weise zu den Leuten. Und das war vielleicht auch noch gar nicht so die Zeit des Schreibens. Die Schrift musste ja auch erstmal entwickelt werden. Aber irgendwann sind die Nachkommen dieser Familie, dieser 12 Söhne Jakobs, ja in Ägypten. Und das war eine Hochkultur. Und da wurde geschrieben, natürlich. Und derjenige, der dieses Volk erlösen sollte, Mose, war erzogen worden am Hof des Pharao. Der Mann konnte schreiben. Und jetzt ist er mit diesem Volk, das ja erst noch ein Volk werden muss, an diesem Berg Gottes, und jetzt wird zum ersten Mal das Wort Gottes geschrieben. Vielleicht musste da auch überhaupt erstmal die Schriftsprache für dieses Hebräisch erfunden werden. Vielleicht wurde sie entwickelt mit dem, was Gott hier aufgeschrieben hat. Also ein ganz spannender Moment, auch wenn man das mal so im geschichtlichen Kontext liest. Aber am spannendsten ist natürlich trotzdem, dass Gott hier selber schreibt, mit dem Finger Gottes. Gott hat es selbst aufgeschrieben. Und das gibt mir jetzt Gelegenheit, mal ganz kurz mit euch nochmal über diese Frage zu sprechen, wie ist das denn mit diesem Wort Gottes? Also ich habe hier meine Bibel mal mitgebracht, die ist ein bisschen zerfleddert, aber wir wissen ja alle, so wie wir das hier haben, hat das ja nicht Gott einfach vom Himmel runtergereicht. Und wir wissen auch, Gott hat nicht die ganze Bibel, ausgehend von diesen 10 Geboten, selbst in Stein geschrieben. Das meiste wurde natürlich dann später auch anders geschrieben, auf Papyrus, Pergament. Damals war natürlich in Stein schreiben, das war das Hippeste, was man machen konnte. Das war sozusagen, das wurde ja damals von Apple auch so aufgegriffen, das war sozusagen das iPad der damaligen Zeit. Das war das Beste, was man machen konnte. Das war Hightech. Ja. In Stein schreiben, das war Hightech für die damalige Zeit. Dauerhaft, das konnte man nur mit ganz wichtigen, ganz guten Sachen machen. Die Ägypter haben vieles dann auch so auf so andere Sachen geschrieben, mit denen man dann anschließend nochmal die Pharaonen einwickeln konnte, wenn man die dann in die Pyramiden reinschieben musste. Aber Stein war natürlich hip. Und doch bleibt es die Ausnahme, dass Gott selber schreibt. Der Islam geht ja davon aus, dass das heilige Buch des Islam so entstanden ist, dass Gott es einem einzelnen Menschen im Grunde diktiert hat. Und für Teile der Bibel gilt das vielleicht auch, aber im Wesentlichen gilt für die Bibel etwas anderes. Im Wesentlichen gilt für die Bibel, dass hier Menschen geschrieben haben. Das Neue Testament sagt im 2. Petrusbrief am Schluss, am Schluss des ersten Kapitels, Vers 21, heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Die Menschen haben schon selbst geschrieben, aber Gottes Geist hat dabei mitgewirkt. Und da kommt ein ganz geheimnisvolles Zusammenwirken von Gott und Mensch zustande beim Entstehen der Bibel. Und wenn man das hier genau liest, ihr könnt es zu Hause in der Langversion ja nochmal nachlesen, dann stellt man auch hier, wo Gott ja in der Tat selbst die 10 Worte geschrieben hat, fest, wie wichtig dieses Zusammenspiel ist, wie wichtig dieser Mose ist, dass Mose ganz lange da oben sein muss, dass da ganz viel Kommunikation stattgefunden hat, bis dann tatsächlich diese Worte da stehen. Mose ist auch immer derjenige, der das vermitteln muss, der das weitergeben muss an das Volk Gottes. Und ich finde diese Sache, dass Mose diese Tafeln einfach kaputt schmeißt, das zeigt auch, also erstens, dass er wirklich sehr, sehr wütend war, aber es zeigt auch, dass er vielleicht auch schon ein Gefühl dafür hatte, dass auch wenn Gott das selbst geschrieben hatte, es nicht diese Tafeln waren, die das Heilige waren. Dass es nicht um diese Gegenstände ging. Obwohl das ja hier ganz feierlich nochmal betont wird. Und in der ersten, die ersten Tafeln, wenn ich das hier richtig lese, da war es ja sozusagen so, Gott hat ihm auch die Tafeln noch gegeben. Weil in der zweiten, bei der Wiederholung, ist es schon anders. Da wird gesagt, hau du mal die Tafeln zurecht. Aber die ersten Tafeln, die hatte ihm Gott selbst gegeben. Und trotzdem kann Mose sie zerschmeißen in diesem Anfall heiligen Zorns, weil es nicht das ist, was zählt, sondern weil es der Inhalt ist. Das ist das, worauf es ankommt. Deswegen, wenn wir sagen, die Bibel ist ein heiliges Buch, ja, sie ist ein heiliges Buch, aber es ist nicht das Papier heilig. Es sind auch nicht die Worte heilig, sondern es ist das heilig, was darin von Gott zum Ausdruck kommt und was unser Herz auch tatsächlich bewegt. Also auch hier gibt es ein ganz enges Zusammenspiel zwischen Gott und Mose bei der Entstehung dieser Tafeln. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, am Schluss, als die zweiten Tafeln entstehen, da steht da, und er schrieb es auf die Tafeln. Und so wie ich das im zweiten Buch Mose lese, würde ich sagen, Mose. Dann hat es doch beim zweiten Mal Mose geschrieben. Wenn man jetzt in 5. Mose nachliest, da wird die Geschichte ja nochmal erzählt, da kann man wieder eher den Eindruck gewinnen, es war Gott. Und am Ende verstehen wir irgendwie, dass das gar nicht mehr die richtige Frage ist, wer war das denn jetzt eigentlich, sondern dass hier das Wort Gottes in diesem Zusammenwirken von Gott und Mensch zustande kommt. Und das prägt unser ganzes Verständnis von dieser wunderbaren Bibliothek, die die Bibel ja ist. Menschen haben hier geschrieben, aber Gottes Geist hat darin gewirkt. Und deswegen ist es für uns bis heute so relevant. Jetzt glaube ich aber, dass das mit diesen Tafeln, mit diesen steinernen Tafeln und mit der eingegrabenen Schrift auch noch mehr bedeutet, als das, was wir bis jetzt besprochen haben. Auch noch mehr, was vielleicht für uns persönlich relevant ist. Es geht nicht nur darum, dass das iPhone der Steinzeit war und dass das wahnsinnig interessant ist, zu sehen, wie das damals gelaufen ist. Es geht auch noch um viel mehr. Es geht darum, dass wenn Gott das hier selbst eingräbt, dass er damit sagt, das, was jetzt hier niedergelegt ist, das ist von fundamentaler, grundlegender Bedeutung für die ganze Menschheit. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass in der Tat vieles von dem, was in diesen 10 Geboten steht, universelles Bewusstsein der ganzen Menschheit ausmacht. Das ist die Universalität des Glaubens. Wir denken ja im Moment viel auch über kulturelle Unterschiede nach, durch die Auseinandersetzung mit bestimmten auch für uns sehr problematischen Formen des Islamismus. Und in dem Zusammenhang habe ich einen Artikel gelesen eines Philosophen, Höffe heißt er, der nochmal dargelegt hat, es ist nicht so, dass in den unterschiedlichen Kulturen dieser Welt so ganz unterschiedlich gedacht wird über das, wie man sich verhalten sollte. So ein Begriff wie Gerechtigkeit, den gibt es in allen Kulturen dieser Welt und er bedeutet überall auch etwas Ähnliches. Diese Woche habe ich zufällig im Deutschlandfunk, im Radio, als ich im Auto fuhr, eine Sendung gehört und da ging es im Grunde genau um das gleiche Thema, die Universalität bestimmter Werte. Und da wurde zum Beispiel gesagt, dass diese goldene Regel, dass die goldene Regel fast in allen Kulturen dieser Welt vorzufinden ist. Die goldene Regel, sie findet sich ja auch in der Bibel, in den Worten des Herrn Jesus, also vereinfacht gesagt, das, was du dir für dich selbst wünschst, das solltest du auch dem anderen tun. Oder negativ gesprochen, das, was du dir für dich selbst nicht wünschst, das tu auch keinem anderen an. Dieses Prinzip findet man in allen Kulturen dieser Welt und dieser Sendung war so ein bisschen so ein Staunen der Wissenschaftler darüber anzuhören, dass das tatsächlich so ist. Weil natürlich in einer Perspektive, die davon ausgeht, dass alles aus ganz vielen Kanälen kommt, es schon erstaunlich ist, dass es solche Übereinstimmungen gibt, während natürlich das biblische Erklärungsmodell ja von einem gemeinsamen Ursprung ausgeht und dann ist das natürlich viel weniger überraschend. Und in dieser Reportage des Deutschlandfunks wurde auch erläutert, dass es eben auch Wissenschaftler immer wieder verblüfft, dass alle Kulturen glauben. Ein Evolutionsbiologe oder Historiker wurde dann zitiert mit den Worten, die Menschen sind eine religiöse Spezies. Das war so seine Art, das auszudrücken mit seinen Worten. Also es gibt etwas, was im Menschen ganz tief verankert ist, was Gott damals nicht nur in diese Steintafeln eingegraben hat, sondern was in unserem Menschheitsbewusstsein vorhanden ist. Und wenn ich mich frage, warum soll ich dieses Buch überhaupt ernst nehmen, warum kann das für mein Leben eine große Bedeutung haben, dann kann es wichtig sein zu verstehen, weil das, was hier steht, für mich eine ganz hohe Plausibilität hat. Denn es passt zu dem, was schon die Menschen zu allen Zeiten im Grunde wussten und verstanden haben. Und da gibt es auch in der Bibel wunderbare Verse und Ausdrücke, die genau das thematisieren. Ganz besonders schön zum Beispiel in Prediger 3, Vers 11. Da sagt der Prediger, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Es gibt in jedem Menschen ein Bewusstsein dafür, dass da noch mehr ist, dass da noch etwas Größeres sein muss, dass man auch, wenn man noch so rational unterwegs ist, in bestimmten Punkten, an bestimmten Momenten seines Lebens immer spüren wird. Und deswegen kann auch der Apostel Paulus, als er missionarisch unterwegs ist und in Athen auf dem Marktplatz steht, den Leuten sagen, Leute, ich habe hier bei euch diese Statue gefunden, die habt ihr dem unbekannten Gott gewidmet. Und diesen Gott verkündige ich euch. Er weiß, auch in dieser Kultur gibt es das Bewusstsein, neben allem anderen, was da ist, neben allen Götzen, Abgöttern, für diesen einen unbekannten, bilderlosen Gott. Und er sagt dann ja zu den Leuten, auch mit den Worten ihrer eigenen Philosophen, dieses berühmte Wort, dass Gott keinem von uns fern ist. Und es ist einfach so unbegreiflich wahr. Und deswegen finden immer wieder Menschen auch den Weg in dieses Wort hinein und in die Beziehung zu Gott, weil es keinem von uns im Prinzip fremd ist. In Römer 2 sagt Paulus, über Menschen, die nie etwas vom Evangelium gehört haben, über Heiden, dass sie, wenn sie miteinander umgehen, trotzdem bestimmte Maßstäbe beachten, weil, sagt Paulus, ihnen das Gesetz ins Herz geschrieben ist. Und als wir da standen in Xanten und diese Fundamente angeguckt haben und diesen Fußabdruck gesehen haben, da musste ich so darüber nachdenken. Und es war so in Xanten, dieses Bewusstsein für Geschichte hat man ja nicht immer gehabt, irgendwann hatte man das mal alles platt gemacht da und dann wurde da einfach eine Fabrik draufgestellt. Ich weiß nicht, eine Konservendosenfabrik oder sowas stand da drüber, über diesem Gelände dieser historischen Therme. Und erst später hat man diese Fabrik wieder abgerissen und dann diese Fundamente wieder freigelegt. Irgendwo sieht man auch noch so ein Rohr und da steht dabei, Achtung, das ist nicht von den Römern, dieses Rohr, das ist noch von der Konservendosenfabrik übrig geblieben. Ja. Aber jetzt sieht man wieder das Fundament. Und ich bin mir sicher, ich weiß nicht, was bei dir und bei mir da drüber gebaut ist, aber wenn ich das zulasse, dass das mal wegfällt, was da drüber steht, dann wird jeder von uns in sich dieses Fundament finden und diesen Fußabdruck Gottes, der uns einlädt in eine viel, viel tiefere Beziehung. Am Ende der gesamten Mosebücher, dieses fünfbändigen Mosewerks in 5. Mose 30, Vers 11, da sagt Mose noch einmal zu den Leuten, was ich euch hier erzähle, in 5. Mose 30, Vers 11 steht das, das ist nicht fern von euch. Ihr müsst nicht übers Meer fahren oder bis zu den Sternen aufsteigen. Das Wort, das ich dir verkündige, ist dir nahe, in deinem Herzen und in deinem Mund. Und Paulus greift das in Römer 10 auch nochmal ganz bewusst auf. Und es lädt uns alles ein, einen Schritt näher und einen Schritt dichter an diesen Gott und an diesen Fußabdruck in uns heranzutreten. Denn natürlich reicht das nicht aus, das nur irgendwo tief in sich vergraben zu haben. Natürlich geht es darum, zu diesem Gott auch eine Beziehung zu entwickeln. Und deswegen ist es so spannend, in dem, was wir gelesen haben, in dieser Geschichte zu sehen, dass da viele sind, die das alle hören, auch alle bejahen. Alles, was Gott gesagt hat, wollen wir tun. Die aber weit wegstehen, in großem Abstand, Sicherheitsabstand einnehmen, weil ihnen das im Grunde alles unheimlich ist. Und es gibt einen Mann, Mose, der geht auf den Berg. Der geht auf diesen Berg. Und in ihm passiert viel, viel mehr. Das sieht man dann nachher daran, dass sein Gesicht verändert ist. Es glänzt. Es glänzt so sehr, dass die Leute sagen, kannst du da mal irgendwie eine große Sonnenbrille anziehen? Hatte man damals nicht, also wurde eine Decke genommen. Das können wir gar nicht aushalten, dir ins Gesicht zu gucken. In Mose war tatsächlich etwas passiert, in ihm selbst. Und das Großartige ist, dass die Bibel sagt, dass das bis heute auch für jeden Menschen möglich ist. Für Menschen, die ihr ganz normales Leben in der heutigen Zeit leben. Und da möchte ich euch vorlesen, einen anderen Vers, wo es darum geht, dass Gott schreibt, in Jeremia 31, Vers 33. Da sagt Gott, dass er nochmal einen neuen Bund schließen will. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ich glaube, wir verstehen hier, es geht hier nicht um Gebote und um Gesetz, es geht um Beziehung. Deswegen wird das auch nochmal so ausdrücklich gesagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Was für ein gigantisches Angebot. Dieser Gott, der damals in den Fels geschrieben hat, ist bereit, das auch in mein Herz hineinzulegen. Und auch dieser Vers wird im Neuen Testament mehrfach aufgegriffen. Und da möchte ich euch zum Schluss noch ein anderes neutestamentliches Kapitel auszugsweise ans Herz legen, das sich auch im Grunde genommen liest wie so eine Auslegung dieser Geschichte von Mose und von den steinernen Tafeln. Und das ist der 2. Korintherbrief und da ist es das 3. Kapitel. Ich blätter das gerade mal hier auf. Im 2. Korintherbrief, da sagt Paulus erstmal zu den Korinthern und da redet er jetzt über seinen Dienst, über das, was er als Apostel tut. Da geht es also wieder um dieses geheimnisvolle Zusammenwirken von Gott und Mensch. Da sagt er zu den Korinthern, unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Paulus greift hier dieses alttestamentliche Bild mit den steinernen Tafeln auf und sagt, Leute, und das sind eure Herzen. Und da geht es nicht nur um euch. Ihr seid ein Brief. Es geht darum, dass das, was in euch sich ändert, auch nach außen wirkt. In die Gemeinde hinein, zu uns, sagt Paulus, aber auch nach außen. Und jeder soll das erkennen können. Und ein Stück von diesem Traum, den diese 10 Worte beschrieben haben, kann Wirklichkeit werden, wenn Menschen so unterwegs sind. Und dann ist Paulus eins hier ganz, ganz wichtig, dass das geschieht durch den Geist Gottes. Das, was die wirkliche Veränderung bedeutet, passiert durch das Wirken des Geistes Gottes. So ist die Bibel entstanden und so verändert sich auch mein Leben und mein Herz. Und ich bin froh, dass wir in der Gemeinde hier dieses Bewusstsein für die Bedeutung dieses Geistes Gottes haben und wissen, ohne dass wir uns danach ausstrecken, wird nichts passieren. Ohne das bleibt es Stein. Ohne das bleiben es tote Botschaften, tote Buchstaben. Und für wie viele Menschen ist das so, dass die Bibel im Grunde genommen tot ist? Und Paulus spitzt das hier in diesem dritten Kapitel so weit zu, dass er sagt, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das Wort Gottes funktioniert immer nur in der Kommunikation mit uns. Ihr kennt das aus der Schule, Sender, Empfänger. Und nur Sender, das reicht nicht für Kommunikation. Da gehören immer zwei dazu. Und diese Kommunikation wird vermittelt durch den Geist Gottes. Und dann geht Paulus hier in diesem Kapitel weiter darauf ein, dass es in der Tat so war, dass Moses Gesicht anfing so sehr zu strahlen, dass die Menschen gesagt haben, häng da eine Decke drüber. Und er fragt seine Zuhörer, ist die Decke bei euch noch davor? Oder seid ihr bereit für den Moment, wo die Decke weggenommen wird und wo ihr anfangt, euch zu verwandeln? Wir alle aber, Vers 18, mit aufgedecktem Angesicht schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Gott kommt uns hier entgegen in seiner Eigenschaft als Geist Gottes. Damals war es so, als diese Tafeln geschrieben wurden, da war dieser Berg ganz furchtbar. Feuer, Donner, Blitze. Und die Menschen haben sich da nicht hingetraut. Es gab auch ein Gebot, ja, nicht hingehen, du könntest sterben. Und die Leute sind weit weg davon geblieben. Mose hat den Ruf Gottes gehört und ist auf diesen Berg gegangen. Und manchmal ist das so, dass es Dinge gibt, die einen scheinbar zurückhalten. Dinge, die man erlebt hat, Dinge, die man vielleicht falsch verstanden hat, die einen davon abhalten, diesen Schritt zu gehen auf diese Beziehung zu Gott zu. Aber Mose ist diesen Weg gegangen. Und einmal in diesen Kapiteln, das ist ganz erstaunlich, da nimmt er 70 Leute mit. Und die gehen einfach rauf. Und da passiert ihnen gar nichts. Das ist gar kein schrecklicher, strafender, furchtbarer Gott. Das ist ein Gott, der sie da empfängt und sie sind an einer großen Tafel und sie essen und sie trinken. Und ich möchte mich immer wieder neu dazu einladen lassen, diesen Schritt auf Gott zuzugehen, diesen Traum in meinem Leben weiter zu träumen, der schon ganz tief eingegraben ist, auch in mein Herz und in das Herz der ganzen Menschheit, so zu leben, wie diese 10 Worte das beschrieben zu haben und immer mehr zu verstehen, das gelingt mir dann, wenn ich in die Beziehung eingehe zu diesem Gott, wenn ich ihm das bringe, was in meinem Leben falsch gelaufen ist und wenn ich weiß, dass er mich dafür nicht verdammt, sondern einen neuen Anfang mit mir macht. Gott ist immer wieder bereit. Ich weiß nicht, in wie viel Scherben das in deinem Leben liegt, diese 10 Worte, wie viel da kaputt gegangen ist. Aber das Großartige ist, hier ist ein Gott, der keinen Vorwurf macht, der sagt, die gibt es für dich nochmal neu, diese Tafeln. Und diesen Traum, den möchte ich neu mit dir träumen. Ich lade euch ein, dass ihr jetzt aufsteht und ich möchte diejenigen bitten, die sagen, das ist für mich wichtig geworden, das möchte ich neu erleben, die Begegnung mit diesem Gott, vielleicht auch zum ersten Mal erleben. Diejenigen möchte ich bitten, ganz bewusst jetzt mit mir gemeinsam zu beten. Und ich lade euch auch ein, wenn ihr spürt, da ist mehr, da braucht es noch Gespräch, da gibt es Fragen, kommt nochmal nachher oder während das Team nochmal spielt und singt nach vorne und lasst uns dieses Gespräch suchen. Gott wartet auf uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier vor dir stehen dürfen und dass du möchtest, dass wir Dinge auch festmachen. Dass wir darüber hinausgehen zu sagen, ja, das war vielleicht zum Teil ganz interessant, sondern dass wir deiner Einladung folgen. Du bist an dieses Kreuz gegangen, um das, was zerbrochen ist in unserem Leben, wieder heil zu machen. Um diesen Traum neu mit uns zu verwirklichen, so zu leben, wie menschliches Leben sein sollte, heil und gesund, mit intakten Beziehungen untereinander und in einer tiefen Beziehung zu dir. Herr, und ich glaube, dass Leute hier sind, die das jetzt nochmal ganz neu für sich in Anspruch nehmen wollen, Und mit Ihnen gemeinsam möchte ich jetzt beten, Herr Jesus, danke, dass ich zu dir kommen kann, egal was in meinem Leben bisher passiert ist. Danke, dass du meine Schuld siehst und auf dich genommen hast. Ich möchte mein Leben von jetzt an mit dir leben. Zeig mir die nächsten Schritte, zeig mir, wie groß deine Liebe ist und hilf mir in diesem Vertrauen, das Leben mit dir neu zu beginnen. Herr, und das alles ist nur möglich, weil dein Geist wirkt. Und wir danken dir so sehr für dieses Geschenk des Geistes, das wir bald wieder an Pfingsten besonders feiern dürfen. Und ich bitte dich jetzt, dass du mit deinem Geist hier in diesem Raum wirkst und jeden berührst, der offen dafür ist. Und dass du diese Verwandlung schaffst, von der wir in deinem Wort gelesen haben. Amen.